Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute mit Franz Timmermans. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl. Es ist Samstagmorgen, 9.07 Uhr. Wir zeichnen die Sendung gerade auf, 2 Wochen vor der Europawahl. Wie haben Sie denn geschlafen?
Sehr gut. Ja, sehr gut. Wir haben viele Veranstaltungen und die machen auch viel Spaß.
Aber nur 26% der Deutschen kennen überhaupt den Spitzenkandidaten der Konservativen für die Europawahl, Manfred Weber. Bei Ihnen heißt es, da seien die Werte noch niedriger. Wie viel Sorgen bereitet Ihnen das?
Naja, das ist nun einmal so bei einer Europawahl, dass nicht alle Kandidaten sehr bekannt sind. Aber wir tun uns Bestes, damit die Leute wissen, was wir wollen, was wir mit Europa wollen, was unsere Pläne sind. Und naja, mal sehen, was dann geschieht.
Sie waren Außenminister der Niederlande, sind unweit der deutschen Grenze bei Aachen aufgewachsen, waren gestern Abend in Tübingen bei einer Kundgebung. Sie sind ja durchaus Wahlkampf gewohnt. Was hat Sie gestern Abend dennoch überrascht?
Dass es trotz des Wetters so viele Leute dort waren. Also,
Sie waren aber nicht Open Air, oder?
Ja, sie waren dort, sie haben viele Fragen gehabt zur Nachhaltigkeit, zu Klimawandel, zu europäischen Werte. Also das hat mich wirklich gefreut. Ja.
Die Menschen wollen Sie ja persönlich auch näher kennenlernen. Beschreiben Sie sich mal selbst. Welche Ihrer Eigenschaften stellt Sie häufiger vor Herausforderungen?
Meine Ungeduld und auch, dass meine Gefühle sehr sichtbar sind. Also ich habe kein Pokerface. Das in der Politik müsste man eigentlich auch ein Pokerface haben.
Wie würden Sie denn jetzt Ihre Gefühlslage dann beschreiben? Ich kann da nichts rauslesen.
Nee, ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich auf diesen Wahlkampf auch in Deutschland. Der läuft eigentlich ziemlich gut. Wir haben viele Gespräche, viele Leute, die uns treffen wollen und das macht Spaß einfach.
Und dennoch Stichwort Wahrnehmung, der Eindruck, der immer wieder benannt wird, die EU ist nur dazu da, Banken zu helfen, aber uns nicht. Können Sie nachvollziehen, dass dieser Eindruck entstanden ist?
Ja, ich finde, das ist auch eine der schwierigsten Sachen, die ich damals als Minister mittragen musste. Dass wir den Leuten erklären müssten, in der Bankenkrise, tut uns leid, wir brauchen Milliarden von Steuergeldern, um die Banken zu retten, sonst geht unsere Wirtschaft im Eimer. Das fand ich so schwierig und jetzt müssen wir dafür sorgen über Europa, dass die Banken Banken retten und nicht die Bürgerinnen und Bürger Banken retten. Also deshalb brauchen wir diese Bankenunion unbedingt. Da muss auch die Bundesregierung noch ein bisschen mitmischen. Aber wenn es soweit ist, dann können wir auch von Europa aus sagen, wenn es noch eine Bankenkrise gibt, müssen die Banken sich selbst retten und brauchen sie nicht mehr Steuergelder zu benutzen.
Die Banken und die Bankenunion ist ja nicht nur ein zentrales Thema der EU-Politik, da gibt es noch sehr viel mehr. Sie weisen immer wieder darauf hin, dass Ihr Großvater Bergmann war und die Energiepolitik ist ein zentrales Thema. Polen und Dänemark planen mit der Baltic Pipe ein Konkurrenzprojekt zu Nord Stream 2. Ist Europa durch das Projekt nicht bereits gespalten?
Es gibt viele Diskussionen. Es war auch für die Kommission am Anfang sehr schwierig, weil wir glauben, Nord Stream 2 unter den Umständen derzeit war nicht gut für Europa. Ich glaube, jetzt, wo wir das dritte Energiepaket haben und wir auch die Garantie bekommen, dass das Projekt für ganz Europa gut funktionieren kann, bin ich eher zuversichtlich, dass wir das funktionieren lassen können.
Wobei gerade ja auch mit Krediten der EU-Investitionsbank eine Pipeline vom Kaspischen Meer bis in den Mittelmeerraum gebaut wird, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden. Und laut Experten ist Nord Stream 2 überhaupt nicht notwendig. Es ist ein Projekt der Lobbyarbeit. Halten Sie immer noch an Gerhard Schröder fest?
Das hat für die Europäische Kommission natürlich nichts mit Gerhard Schröder zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die Energiefürsorge für Europa langfristig gewährleistet wird. Und wie gesagt, wenn wir diese Transition aus dem traditionellen Energiebereichen in nachhaltige Energie machen wollen, dann werden wir in diese Transition auch viel Erdgas brauchen. Und in dem Sinne ist es wichtig, dass wir eine Diversifizierung haben der Ressourcen, dass wir uns auch auf andere Länder orientieren, dass wir uns auch auf Nordafrika orientieren, da kommen auch noch die Amerikaner dazu. Aber in diesem Kontext kann Nord Stream 2 auch gut funktionieren. Ich habe diese Ängste nicht, die Sie erwähnen.
Es gibt wenige Länder dennoch, die das Projekt befürworten. Ihre Niederlande gehören dazu, unter anderem auch, weil Shell aus den Niederlanden an dem Projekt beteiligt ist. Die BASF-Tochter Wintershall aus Deutschland eben auch, auch österreichische Firmen. So viel spricht für eine Lobbyarbeit. Auch das ist etwas, was die Menschen in der EU kritisieren. Können Sie diese Kritik nicht nachvollziehen?
Ich finde, in diesem Fall hat die Kommission sich immer unabhängig aufgestellt. Wir haben das sehr ausführlich analysiert. Wir haben unsere Kritiken auch deutlich formuliert. Die Kommission war von Anfang an nicht entzückt von diesem Projekt. Wir waren eigentlich dagegen, das haben wir auch klar gesagt. Aber dann haben sich die Umstände geändert, wo das dritte Energiepaket angenommen wurde und wir mehr Garantien haben, dass so ein Projekt auch Unterteil wird der europäischen Energiefürsorge. Und in dem Kontext kann die Kommission gut damit arbeiten. Und das werden wir auch mit den anderen Mitgliedstaaten besprechen. Das hat mit Lobbyisten nichts zu tun.
Dennoch gibt es ja auch alternative Wege. Die EU-Kommission fördert ja auch Flüssiggashäfen, zum Beispiel in Polen, wo Schiffe mit Flüssiggas aus Russland, aus Norwegen oder den USA anlanden. Wäre das nicht eine sinnvollere Alternative?
Es wird keine Alternative sein für Pipelines. Wir brauchen auch Pipelines. Aber diese Häfen sind auch wichtig. Die gibt's in vielen Ländern, auch in Südeuropa. Wir importieren ja auch viel Gas aus Algerien und anderen Ländern aus Afrika. Ja, das ist die Zukunft, damit wir nicht von einem Lieferanten abhängig werden. Deshalb sage ich auch, wenn die Leute sagen, wir machen uns zu viel von Russland abhängig, wir haben jetzt so viele Quellen, dass wir nicht von einem Lieferanten abhängig werden und nicht sein werden in der Zukunft.
Deutschland hat die zweithöchsten Strompreise Europas. Warum schafft es die EU-Politik nicht, für gerechte Preise europaweit zu sorgen?
Ich weiß nicht, worauf Sie hinwollen mit dieser Frage. Wir sind nicht dabei, Preise zu organisieren. Das ist der Markt, der Preise organisiert. Wir müssen dafür sorgen, dass es ehrliche Marktumstände gibt. Dass es ehrliche Marktumstände gibt. Es gibt einen europäischen Energiemarkt. Wir haben noch keine europäische Energieunion. Unsere Vorschläge als Kommission müssen dazu führen, dass wir diese Energieunion herbeiführen. Aber wie die Marktpreise in einem Mitgliedstaat entstehen, wenn es ehrliche Marktbedingungen gibt, ist eine Sache von Marktverhältnissen.
Jede Energietechnik setzt CO2 frei, jedoch unterschiedlich viel. Hinsichtlich des Faktors CO2 müssen Sie da den Ausstieg aus der Kernkraft nicht nochmals überdenken?
Das ist nationale Politik. Dazu hat Deutschland sich klar entschieden und wir respektieren das. Andere Länder haben da andere Vorschläge, Frankreich zum Beispiel. Aber das sind nationale Entscheidungen, da mischen wir uns nicht ein als Europäische Kommission.
Sie stammen ja aus der Aachener Kante und da gibt es die größte Anti-Atomkraftbewegung seit den 80ern. Und das liegt am belgischen Panreaktor Tihange. Deutsche sichere Reaktoren abzuschalten, ist das der richtige Weg? Ihre persönliche Meinung als Bürger aus der Region?
Ja, meine persönliche Meinung ist, dass der Atomausstieg eine richtige Entscheidung ist. Ich hoffe, es gibt mehr Länder, die diese Entscheidung auch so treffen. Wir müssen uns von Atomenergie langfristig auch befreien. Ich sehe das natürlich bei den CO2-Ausstößen ist es besser, aber es ist gefährlich. Auch bei den neuesten Techniken bleibt es gefährlich und man braucht da auch Treibstoff. Und der kommt auch aus Regionen, wo man durch diesen Treibstoff auch sehr oft Konflikte bekommt. Und ich glaube, die Entscheidung damals der deutschen Bundesregierung zu diesem Atomausstieg ist richtig, sage ich mal als Bürger. Und ich wünschte mir, dass mehr Länder das machen würden.
Sie erleben das ja mit. Die Bevölkerung, vor allem im grenznahen Aachen, vertraut Erklärungen aus Belgien zu Tihange 2 einfach nicht mehr. Sie wollen ja Europapolitik machen. Wie ohne das Vertrauen der Bürger?
Das geht nicht. Ohne Vertrauen der Bürger geht das nicht. Aber bei Tihange und andere Kernkraftwerke schaut Europa auch zu. Dazu haben wir Euratom, schauen zu und dann kontrollieren wir auch, ob es tatsächlich sicher ist. Und wir haben da ehrlich gesagt heute keinen Anlass zu sagen, dass es nicht sicher ist. Also das möchte ich auch klarstellen. Dass es trotzdem bei den Leuten viel Unruhe gibt, auch in meiner Stadt, in meiner Region, ist nachvollziehbar. Das ist völlig logisch. Diese Kernkraftwerke sind alt, werden sehr oft abgeschaltet. Das macht die Leute nervös, das ist doch klar.
16.000 Risse wurden zum Beispiel 2014 in Tihange 2 und Doel 3 festgestellt. Dennoch wurde der Reaktor wieder hochgefahren. Für die Menschen dort ist es natürlich eine sehr bedenkliche Situation.
Ja, ja, aber ich muss betonen, es gibt kein Sicherheitsproblem. Es gibt aber schon ein Problem, dass diese Reaktoren alt sind und abgeschaltet werden müssen regelmäßig. Das macht Leute nervös, aber es wird auch über Europa überprüft, dass es kein Sicherheitsrisiko gibt. Trotzdem spüre ich auch in meiner eigenen Region, bei meinen eigenen Leuten, dass sie das nicht glauben und dass sie gerne wollen, dass diese Kernkraftwerke abgeschaltet werden.
Wie begründen Sie diesen Vertrauensverlust?
Ja, ich glaube, dass wir im Allgemeinen sehr viel Skepsis haben der Politik gegenüber. Das hat auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sich unheimlich schnell verändert. Wir sitzen in einer industriellen Revolution, wo alles sich ändert. Und dann werden auch die Institutionen kritisiert. Dann haben die Leute weniger Vertrauen. Man kommt auch aus einer Krise und dann sieht man, dass den Banken wieder gut geht, dass es auch Aktionäre wieder gut geht. Aber bei den Löhnen geht's nicht viel besser. Also das führt zu einer Verunsicherung und zu Vertrauensverlust. Da muss die Politik gut nachdenken, wie wir das beantworten. Da müssen wir wirklich sorgen, dass wir, sagen wir mal, den Sozialstaat wieder aufs Neue aufbauen, auf Grundlage der neuen wirtschaftlichen Verhältnisse in der Welt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Franz Timmermans. Ihr Vorgänger bei der Europawahl hieß Martin Schulz. Sie werden sich sicherlich auch an seinen Wahlkampf auf die Kanzlerschaft erinnern. Erst der große Hype und dann der tiefe Sturz. Was haben Sie sich da abgeguckt, was Sie auf keinen Fall nachmachen wollen?
Oh, ich kenne Martin Schulz schon seit, ich glaube, 30 Jahren. Er wohnt, ich glaube, 7 Kilometer entfernt von meiner Wohnung. Und ich glaube, er hat einen guten Wahlkampf gemacht. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was dort genau geschehen ist. Ich bin eine andere Person, ich habe eine andere Persönlichkeit, also ich mache das auf meine Art und Weise. Und dann müssen Bürgerinnen und Bürger beurteilen, was besser geht. Also das.
Aber Sie haben natürlich auch Berater und eine Wahlkampfstrategie.
Ja, so viele Berater habe ich nicht. Das ist bei mir immer sehr schwierig. Und meine Strategie ist zu versuchen zu erklären, was wir wollen mit Europa, wohin Europa gehen muss und auch zu erklären, dass der Nationalismus zum Verhängnis führt und dass wir dafür sorgen müssen, dass die Rechtspopulisten nicht bestimmen, was in Europa geschieht.
Sie waren neulich auch in der Wahlarena in der ARD und da gab es dann einige Kommentare, die kann man online sich anschauen. Ich bin mal kurz durchgegangen, vielleicht können Sie da auch Stellung nehmen. Hier schreibt zum Beispiel jemand, der sich nie wieder SPD nennt und sagt, in der EU werden ca. 1 Billion Euro pro Jahr durch Steuerhinterziehung gestohlen. Die Steuervermeidung kommt noch hinzu und die Politik leistet Beihilfe dazu. Was tun Sie konkret gegen Steuerhinterziehungen?
Was ich vorschlage jetzt, ist, dass wir über Europa uns darauf festlegen, dass es eine Körperschaftssteuer gibt, ein Plafond, ein Minimum von, sagen wir, um die 15-18%, damit jeder Mitgliedstaat weiß, dass das das Mindeste ist, was man fragen muss. Das heißt dann, dass jeder, der in Europa Gewinne macht, dann auch in Europa Steuer zahlen wird. Also so, damit müsste man anfangen. Zweitens glaube ich auch, dass es jetzt auch sehr, sehr viele reiche Leute gibt in Europa, die imstande sind, über Cayman oder andere Wege überhaupt keine Steuer mehr zu zahlen. Darüber müssten wir ein Gespräch haben in Europa, wie wir diese moderne Art der Steuerentgehung, dass wir da eine Antwort auf formulieren. Und ich glaube, das können wir nicht mehr auf der nationalen Ebene. Dazu brauchen wir wirklich europäische Politik, europäische Entscheidungen.
Und Sie haben Mehrheitsentscheidungen angesprochen. Dieser Eindruck, der entsteht, die Langsamen blockieren die Schnellen. Das bleibt vor allem aus der EU-Kommission hängen. Wie wollen Sie das ändern?
Es ist natürlich so, dass wir in Europa mit Konsens versuchen zu arbeiten. Dass es manchmal auch notwendig ist, dass wir, sagen wir mal, alle Mitgliedstaaten mitbekommen in einer Entscheidung. Aber in anderen Bereichen, ich glaube, im Steuerbereich, aber auch im sozialen Bereich, müssten wir uns eigentlich dazu entscheiden, dass wir bei diesen großen Fragen, wo wir keine Zeit zu verlieren haben, auf Mehrheitsentscheidungen gehen. Das heißt, dass man dann verhandelt, dass man dann eine Schlussfolgerung zieht und dass man dann auch Mitgliedstaaten mitnimmt, die vielleicht nicht damit einverstanden sind, aber dann doch in dieser Entscheidung mitgehen müssen.
Sie sind weiter für das Vetorecht. Warum halten Sie daran fest?
In manchen Bereichen glaube ich, ich halte nicht unbedingt daran fest, aber der Vertrag sagt einfach, dass wir Veto Recht haben in manchen Bereichen. Das Dumme daran ist, das Vetorecht, das führt nur dazu, dass man etwas aufhalten kann. Man kann mit Vetos nie etwas schaffen, nur etwas aufhalten. Und in manchen Bereichen, so wie Steuer- und Sozialpolitik, hat Europa schon zu viel Zeit verloren und müssen wir wirklich jetzt Dampf machen.
Sie sind zum zweiten Mal verheiratet, haben 4 Kinder. Ist eines Ihrer Kinder Ihnen in die Politik gefolgt?
Nein.
War es zu abschreckend?
Nö, aber die haben andere Interessen und das ist auch gut so.
Sie sind ein großer Bruce Springsteen-Fan und Anhänger des AS Rom. Selber mal Fußball gespielt?
Ja, aber so gut war ich nicht.
Welche Position?
In der Spitze.
Und wie kam dann die Begeisterung für den AS Rom?
Ja, ich habe als Junge in Rom gewohnt mit meinen Eltern 4 Jahre lang und dann bin ich mit Freunden immer zu den Spielen gegangen und das ist eine Liebe, die geblieben ist.
Und Sie haben auch für einen Politiker ungewöhnlich gesagt, dass Sie als Kind Missbrauch erlebt haben. Warum war Ihnen das ein Anliegen, so etwas auch öffentlich zu benennen?
Na, ich habe damals, als das zum ersten Mal in der Öffentlichkeit kam, dass es viel Missbrauch gab in der katholischen Kirche, habe ich lange darüber nachgedacht, muss ich darüber reden oder nicht? Und ich habe mich da entschieden, das zu tun, weil ich gespürt habe, dass es viele Männer gibt, die sich dafür schämen, dass das passiert ist. Und ich habe dann gedacht, als ich das dann erzähle in einem Interview mit einem Journalisten, mit dem ich ein Vertrauensverhältnis habe, der das dann auch richtig überprüft, ob das alles stimmt, was ich sage und so weiter und so weiter. Wenn ich das mache, dann kann ich zeigen, es gibt auch Leute, so wie ich war damals Abgeordneter, die das erlebt haben und die sich trauen, darüber zu reden. Und das hat in manchen Fällen auch dazu geführt, dass diese Debatte eigentlich ein bisschen offener geführt worden ist in den Niederlanden. Ich habe auch viele Briefe nachher bekommen von Männern, auch Männern, die viel älter sind als ich und die dann gesagt haben, wenn Sie das so sagen, ich habe es jetzt auch meiner Frau erzählt, ich habe das nie erzählt, Sie haben mir Mut gemacht und so weiter. Das war auch mein Anliegen, deshalb habe ich es auch erzählt.
Und haben Sie auch Rückschlüsse gezogen, wie eine Politik Opfer besser schützen kann?
Ja, ich finde, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es nicht unbedingt so ist, dass eine Organisation selbst dazu kommt, die Lage aufzuklären, selbst dazu kommt, sich zu reinigen.
Sie meinen die Kirche?
Und ich meine hier die Kirche. Und die Kirche hat natürlich viel zu lange gebraucht. Die Kirche hat es jetzt noch immer schwierig mit diesen Fragen. Aber ich sage das auch als Christ, als Katholik. Ich will, dass meine Kirche sauber wird. Ich will, dass man da alles tut, damit keine Kinder mehr Opfer werden, damit keine Kinder mehr Gefahr laufen in der Kirche. Und es ist wirklich schwierig zu sehen, dass die Kirche noch immer Schwierigkeiten hat, das durchzusetzen. Und ich bleibe in der Kirche, ich gehe nicht aus der Kirche und ich will das immer wieder betonen, dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere Kinder keine Gefahr mehr laufen. In der
aber
Kirche.
Wie wollen Sie dafür sorgen? Das ist die große Frage.
Ich glaube, ich habe mal vorgeschlagen, aber die Kirche geht einen anderen Weg. Ich muss sagen, dieser Papst tut sich wirklich Mühe, da Verbesserungen herbeizuführen. Wir müssen eigentlich so einen selben Prozess haben in der Kirche, als die Südafrikaner nach der Apartheid gehabt haben, wo man aufklärt und dann auch zu einer Versöhnung kommen kann. Aber man fordert immer wieder in der Kirche Versöhnung. Aber ohne Bestrafung, ohne Aufklärung kann es keine Versöhnung geben. Ich habe dem Täter vergeben. Aber das ist sehr persönlich. Das war für mich eine Befreiung, als ich das getan habe. Aber ich finde nicht, dass man einfach sagen muss in der Kirche, naja, wir müssen diese Leute vergeben. Nein, es muss eine Strafe geben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Franz Timmermans, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl. Bei Ihnen in den Niederlanden wird schon am 23. Mai gewählt. Warum ist das eigentlich so? Lange Tradition?
Ja, es ist eine lange Tradition. Das hat mit unserer religiösen Geschichte zu tun. In der protestantischen Welt in den Niederlanden darf man am Sonntag nichts tun. Also deshalb darf man auch nie zur Wahl gehen am Sonntag. Und deshalb ist unsere Wahl nie am Sonntag.
Irland wählt dann am 24., Deutschland wählt dann am 26. am Sonntag. Sie wollen neuer EU-Kommissionspräsident werden. In der Wahlarena, wo Sie neulich aufgetreten sind, im ersten gab es einige Anmerkungen. Ich habe mal was rausgenommen, Kommentar von Mokdo. Herr Timmermans hat also in der Wahlarena überzeugt. Nur den kann man nur in den Niederlanden wählen. Den Sinn dieser Wahlarena verstehe ich leider nicht. Ich kann doch nicht zwischen den beiden aussuchen. Was kommt als nächstes, Frau Merkel und Herr Erdogan? Warum dieses Prozedere?
Ja, ich glaube, ich bin damit Macron einverstanden. Langfristig bräuchten wir transnationale Listen.
Der kritisiert auch dieses Vorgehen der Europawahl.
Da kann ich auch in Deutschland mitmischen, da kann ich auch in anderen Ländern, wenn ich will, mitmischen. Der Weber ist sehr dagegen, ich bin sehr dafür. Mal sehen, was es gibt, wie wir das machen in ein paar Jahren. Aber wir haben uns dazu entschieden, mit den Spitzenkandidaten, damit wir das Europäische Parlament, wo Abgeordnete sitzen, die ein direktes Mandat von den Wählerinnen und Wählern haben, wo das Europäische Parlament entscheidend ist, wer Kandidat ist für die Europäische Kommission. Vorher haben das nur die Regierungschefs im Europäischen Rat entschieden. Da haben die Bürgerinnen und Bürger vorher nie gewusst, wer Kandidat ist, was deren Pläne sind, was die Vorschläge sind. Und dann haben sie so einem aus dem Hut gezogen und gesagt, das ist der neue Kommissionspräsident. Jetzt ist das Parlament einbezogen. Jetzt müssen wir, der Weber und ich, müssen klar erklären, was unsere Vorschläge sind, wie wir das machen würden. Und da können die Bürgerinnen und Bürger sehen, was die großen Familien in der Europäischen Union dann tun. Und in Deutschland heißt das, Katharina Barley wählen, heißt mich unterstützen, heißt auch, dass die Sozialdemokratie stärker wird in Europa, heißt auch, dass wir unsere Pläne durchsetzen können.
Dennoch gibt es ja noch weitaus mehr Anwärter auf die Kommissionspräsidentschaft. Treten Sie auch gemeinsam noch in einer großen Runde auf?
Ja, das machen wir. Das machen wir nächste Woche in Brüssel. Wir haben das schon vorher schon gemacht in Maastricht. Und wir werden das in Brüssel noch machen. Und dann werde ich noch mit Manfred Weber auftreten hier in Deutschland bei ZDF und in Holland kommt er auch nochmal mit mir eine Debatte führen und so bis zur Wahl.
Also ein Hinweis auch noch, am 20. Mai, am Montag vor der Europawahl, gibt es auch eine Diskussionsrunde mit den Vorsitzenden der deutschen Parteien, die eine realistische Chance haben. Und das findet dann statt im ersten, am 20. Mai ab 21 Uhr. Was passiert denn eigentlich mit den Stimmen aus Großbritannien, die ja jetzt doch mitwählen?
Ja, die müssen mitmischen. Und ich bin der Meinung, wenn ein Land Mitglied ist, mischt das Land mit. Und die britischen Abgeordneten werden so behandelt wie andere Abgeordnete auch. Ich hoffe noch immer, dass es ein zweites Referendum gibt in Großbritannien, aber wir müssen abwarten.
Sie sind ein erfahrener Politiker. Warum brauchen Sie dennoch Lobbyisten, um sich eine Meinung zu bilden?
Das ist in der Politik immer so. Das ist notwendig, damit man Informationen bekommt, die man braucht. Aber man muss dann darauf achten, dass man dann auch wirklich alle Informationen bekommt und nicht nur von interessierten Lobbyisten, aber auch von anderen Lobbyisten aus den NGOs zum Beispiel. Und dann kann man, da muss eine Politikerin, ein Politiker muss dann entscheiden, wo das Gleichgewicht ist und welche Schritte wir dann nehmen müssen. Sich informieren zu lassen ist unheimlich wichtig. Sich aber gut und komplett informieren zu lassen ist noch wichtiger.
Wie stellen Sie das denn sicher? 25.000 Lobbyisten sollen mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen nehmen. Und die Abgeordneten werden ja regelmäßig mit Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen überhäuft. Mhm. Warum lassen Sie das überhaupt zu?
Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir völlige Transparenz betrachten. Wir haben das als Europäische Kommission schon gemacht. Ich kann mich nicht treffen als Kommissionsmitglied mit einem Lobbyisten, der nicht registriert ist, und mein Treffen ist dann auch öffentlich bekannt. Also jeder Lobbyist, der Zugang zu mir hat, muss registriert sein in einem offiziellen Register, und wir müssen dann auch melden, wir haben uns getroffen und wir haben miteinander gesprochen. Es würde helfen, wenn das im Europäischen Parlament auch so wäre. Also ich habe das jetzt versucht, in den letzten Jahren das Parlament davon zu überzeugen, das zu machen. Aber insbesondere die deutsche CDU wehrt sich dagegen. Die sagen, wir sind gewählt worden, wir haben Freiheit, wir dürfen uns treffen, mit wem wir wollen. Da muss die Behörde sich nicht einmischen. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, dass es nicht möglich ist zu sagen, ich verspreche, ich werde mich nur treffen mit Lobbyisten, die registriert sind, und ich mache all diese Begegnungen, die teile ich mit der Öffentlichkeit. Warum eigentlich nicht? Wir machen das in der Kommission, das funktioniert gut, und da können wir dafür sorgen, dass wir auch eine balancierte Begegnung haben, dass wir auch mit diesen NGOs sprechen und auch mit Journalisten sprechen. Also Ich würde nochmal betonen, es würde wirklich uns helfen, wenn das Europäische Parlament machen würde, was die SPD will, was wir wollen, nämlich, dass alle Lobbyisten sich registrieren müssen und dass alle Abgeordnete sich dazu verpflichten, nur mit registrierten Lobbyisten zu reden.
Sie wollen Politik für den Bürger machen. Ein Bürger hat es vermutlich nicht so leicht, zu Ihnen zu kommen und ein Anliegen vorzubringen. Warum braucht es so sehr diese Stufe der Lobbyisten? Weltweit leidet die Politik an Vertrauensverlusten. Hat nicht genau diese Lobbyarbeit auch dazu geführt?
Würden Sie sagen, dass Greenpeace ein Lobbyist ist? Sind Naturschützer Lobbyisten oder sind nur Betriebe Lobbyisten? Also ich rede sehr, sehr oft mit Naturschutzorganisationen, mit Menschenrechtlern, mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei uns melden. Und dann auch eben mit Lobbyisten, die für Betriebe einstehen. Also ich finde, das macht Teil der öffentlichen Arbeit, die wir machen. Das macht jeder Politiker in jedem Land. Die Frage ist nur, sind wir transparent? Zeigen wir, mit wem wir reden und zeigen wir auch, welche Interessen da vertreten werden?
Da ist also keine Selbstkritik rauszuhören, dass auch ein Vertrauensverlust selbst verschuldet wurde von der Politik.
Nee, aber ich glaube, das Einzige, was wir als Politiker machen können, ist Offenheit. Zeigen, was wir machen. Genau zeigen, dass jeder zusehen kann, was wir machen. Dass wir nichts im Versteck machen. Und da können die Leute selbst beurteilen, ob wir das richtig machen oder nicht. Aber es ist doch klar, wenn wir Gesetzgebung machen in manchen Bereichen, für die Automobilindustrie oder für Verbraucherschutz, dass es dann Organisationen aus der Automobilindustrie gibt oder Organisationen aus dem Verbraucherschutz gibt, die dann uns sagen wollen, welche Interessen sie vertreten. Das ist logisch. Und dass wir dann versuchen, diese Interessen auch einzubeziehen, aber dann auch in Gleichgewicht mit anderen Interessen, das ist auch logisch. So machen wir Rechtsetzung. Das geht so auf der lokalen Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auch in Europa.
Mehr als 20 Millionen Euro EU-Mittel bekommt der tschechische Regierungschef allein für seine Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft ist nur ein Teil seines Einkommens. Ist Ihnen klar, dass die EU-Politik so nicht weitermachen kann?
Ja, ich glaube auch, dass es deshalb wichtig ist, dass wir eine europäische Staatsanwaltschaft jetzt haben, die auch überprüfen kann, ob europäische Gelder richtig angewendet werden in den Mitgliedstaaten. Wir machen viele Untersuchungen als Kommission. Wir haben auch eine unabhängige Behörde, die heißt OLAF, die untersucht das auch. Wenn das dazu führt, dass wir Daten haben, die vielleicht zu Straftaten führen würden oder die Entdeckung von Straftaten, dann müssen wir das weiterleiten an den nationalen Behörden, an die nationale Staatsanwaltschaft. Und dann haben wir nicht immer die Garantie, dass das dann auch ausgeführt wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir über den europäischen Staatsanwalt unmittelbar vermitteln können in Mitgliedstaaten, wo europäisches Geld ausgegeben wird.
Vielleicht lässt sich das Geld ja gar nicht zurückbekommen, weil ein Recht so geschaffen wurde. Denn er verfügt über 118.000 Hektar. 200 Euro pro Hektar bekommt im Schnitt jeder tschechische Bauer und eben auch jeder Bauer innerhalb der Europäischen Union. Sie haben solche Gesetze geschaffen, dass sich ein Politiker eben bereichern kann.
Aber er ist auch Unternehmer. Was machen Sie denn mit einem Unternehmer, der Politiker wird? Wenn das sind nationale Regeln. Wenn er sich nicht davon distanzieren muss in der Tschechei, dann bleibt er auch Unternehmer. Und jeder Landwirt ist in dem Sinne Unternehmer, wenn er Unterstützung aus der EU bekommt. Und deshalb müssen wir klarstellen, dass hier kein Korruptionsfall ist. Aber dazu müssen wir auch vermitteln. Das können wir nicht nur so einfach sagen.
Die Frage, die dahinter steckt, ist, warum werden die Großen immer größer gemacht und die Kleinen müssen schließen?
Das ist wirklich eine strukturelle Frage. Aber das hat nicht so sehr mit den Herrn Babiš zu tun. Das hat damit zu tun, wie wir unsere Landwirtschaft organisieren wollen. Was wir mit unserer europäischen Politik machen in diesem Bereich. Agrarpolitik muss immer mehr nachhaltige Politik werden. Und da müsste man viel besser den kleinen Landwirten unterstützen. Da müsste man nicht diese ganze großen Konzerne nur unterstützen. Und da ist Reformbedarf bei der europäischen Agrarpolitik. Dazu haben wir als Sozialdemokraten auch Vorschläge gemacht. Da bremsen die Konservativen jetzt aber massiv.
Herr Timmermans, kurz nach 9 haben wir das Gespräch begonnen. Wissen Sie noch, mit welcher Frage?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
Die Frage war, wie Sie geschlafen haben.
Aha, ja.
Was hat Ihnen denn zuletzt mal so richtig einen Albtraum beschert?
Oh, ich schlafe eigentlich immer ziemlich gut, aber meine Sorgen sind wirklich auf diesem Rechtsextremismus und Populismus gerichtet, diese identitäre Politik, die Europa zu schaffen macht. Wir sind ein Kontinent von Unterschiede, von verschiedenen Kulturen. Wir müssen ein gutes Zusammenleben miteinander erfinden, verbessern. Und wenn da Identität zu einer Waffe in der Politik gemacht wird, dann gibt es für Europa wenig Zukunft. Aber die Zuversicht ist, die ganz große Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger will ein nachhaltiges, starkes, freundliches Europa, will auch gerne ein gutes Zusammenleben mit anderen Bürgerinnen und Bürgern. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht zu gleichgültig werden, dass wir uns mobilisieren für eine positive Europapolitik.
Was ist denn jetzt? Sie sagen, Sie haben kein Pokerface. Was ist jetzt gerade aus Ihrem Gesicht rauszulesen?
Ich weiß nicht. Das müssen Sie sagen. Sie können mein Gesicht sehen. Ich kann mein Gesicht nicht sehen, aber...
Ich bin nicht gut im Interpretieren. Machen Sie das. Sie wissen, wie es Ihnen geht.
Nee, ich habe Sorgen um Europa, aber gleichzeitig bin ich auch zuversichtlich, denn ich kenne meine Kinder und deren Generation und der Idealismus meiner Kinder, der Wunsch, wirklich etwas Besseres zu tun, der Wunsch, wirklich Vertrauen zu bilden, der Wunsch, wirklich mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ist so stark. Über diese Generation werden wir es schaffen.
Danke für den Besuch in SWR1 Leute, Franz Timmermans.
Gern geschehen.
Eins gehört.